Ja, ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast-Studio, Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer. Es ist mir eine große Ehre, dass du heute bei uns zu Gast bist. Vielen Dank.
Hallo Martina, bin gerne gekommen.
Hallo. Lieber Wilfried, wir haben gerade eine ganz besondere Zeit, eine sehr herausfordernde Zeit, die wir alle erleben. Es hat uns diese Covid-19-Pandemie sehr im Griff, also unser Leben ist natürlich in vielen Maßen beeinträchtigt. Natürlich auch für dich haben sich einige Änderungen ergeben. Du hast sicher eine sehr bewegte Zeit hinter dir. Wie hast du die letzten Monate erlebt oder im Speziellen eigentlich die Zeit im März, als es zu dem erstmaligen in der Geschichte Lockdown kam, auf den man sich ja eigentlich nicht wirklich vorbereiten konnte?
Ja, das waren schon dramatische Tage, muss man sagen, denn das Ganze ging dann absolut schnell und so ein Shutdown oder Lockdown ist natürlich eine unglaublich radikale Maßnahme auch und ich muss ganz ehrlich sagen, als Landeshauptmann eines so blühenden Landes wie Salzburg, ein Land so runterfahren zu müssen, das macht wirklich nicht sehr viel Spaß, aber es war notwendig und man muss die Ausgangslage sehen. Wir waren nach Tirol das am zweitstärkst betroffene Land und der Bezirk Pongau hatte die meisten Infektionen nach dem Bezirk Landeck. Also wir waren auch eigentlich fast ein Hotspot, muss man sagen. Aber wir haben es dann mit sehr viel konsequenten Maßnahmen in kurzer Zeit geschafft, die Infektionen unterzubekommen und hatten dann zuletzt 4-5 Wochen nur mehr 2 aktiv Infizierte im Land. Also das hat alles gut funktioniert. Die Einsatzstelle, wir haben also den Landeseinsatzstab einberufen, das ist so ein Stabsführungsinstrument mit den ganzen Verbindungsoffizieren zum Bundesheer, zur Rettung, zur Feuerwehr, zum allen möglichen Diensten, die hier erforderlich sind. Denn in so einer Situation geht es darum, den Grundsatz der Einheit der Führung konsequent einzuhalten. Nicht schlimmer, als es gibt unterschiedliche Anweisungen. Und das ist sehr, sehr gut gelungen. Und ich muss auch wirklich sagen, im Landeskrankenhaus mit Professor Greil und dem gesamten Team, auch in der Pflege, den vielen Ärzten, ist es hervorragend gelaufen. Und nur um eine Dimension zu geben, wir haben innerhalb von 3 Tagen ein Spital mit 700 Betten auf die Beine gestellt, auch rechtlich genehmigt, sanitätsbehördlich genehmigt, in der Messe. Gott sei Dank haben wir es nie gebraucht. Ja, und jetzt sind wir nach dieser dramatischen Phase 1 zurück am Weg in eine gewisse Normalisierung. Es war klar, dass mit Reisefreiheit, mit Tourismus, mit Veranstaltungen, die ja auch jetzt zulässig sind, die Infektionszahlen wieder steigen. Wir haben jetzt relativ stabil so circa 80 infizierte Personen im Land. Es hält sich in etwa immer die Neuinfektionen und die Gesundungen die Waage. War klar, dass das passieren wird. Wichtig ist, dass die Infektionen linear sich entwickeln und nicht exponentiell. Weil wenn es exponentiell ist, dann muss man sehr schnell und wieder in drastische Maßnahmen gehen.
Eine ganz große, schwerwiegende Entscheidung war ja für oder gegen Salzburger Festspiele. Macht man sie nicht. Sie finden jetzt statt in dieser sogenannten Light Version, wie es medial genannt wurde. Du bist der Meinung, das ist die richtige Entscheidung, dass die Salzburger Festspiele doch im 100. Jahr ihres Bestehens stattfinden und durchgeführt werden, oder?
Ja, das ist eine sehr grundsätzliche Entscheidung. Die geht weit über die Salzburger Festspiele hinaus. Die Fragestellung ist doch, geben wir uns auf, lassen wir uns unterkriegen oder versuchen wir wieder so weit als möglich unser gewohntes Leben zu führen. Und der große Verlust, der große Kulturverlust ist ja, abgesehen von der körperlichen Nähe, die unsere Gesellschaft lebt und gewöhnt ist, man küsst einander, man gibt die Hand, man ist im Stadion ganz eng miteinander in den Lokalen und so weiter, ist der Verlust des Gemeinschaftsgefühls, des Gemeinschaftserlebnisses. Es ist nicht dasselbe, sich allein im Fernseher ein Konzert anzuschauen, im Vergleich dazu in einer großen Festhalle, in einem Festspielhaus oder bei einem Rockkonzert dabei zu sein, das sind extreme Unterschiede. Und uns ist klar geworden, wenn wir dieses Gemeinschaftsgefühl aufgeben, dann nehmen wir unserem Land sehr viel an, lassen Sie mich als Glückseligkeit formulieren, an diesem positiven Empfinden. Und daher war es die Aufgabe für alle Kulturveranstalter, die natürlich besonders betroffen waren, gemeinsame Regelungen zu finden, nicht nur für die Festspiele, sondern für alle. Und da habe ich mich sehr bemüht in Wien, habe konkrete Vorschläge eingebracht im Ministerium, wie wir uns das vorstellen, und die wurden im Großen und Ganzen dann auch mit leichten Adaptionen umgesetzt. Und dann war es Ende Mai klar, wir trauen uns. Mhm. Es war ein schwieriger Entscheidungsprozess. Zunächst wollte man ja nur einen Tag machen, den 22. Mhm. August, dann waren wir bei einer Woche, dann bei zwei Wochen, dann haben wir gesagt, wir machen vier Wochen. Modifiziert, nur zwei Opern, statt 240.000 Karten, nur 70.000 Karten auf vier Wochen aufgeteilt. Was man jetzt schon sagen kann, aber wir haben erst Tag 11 von 31 Tagen, mhm. ist künstlerisch, ist es unfassbar gut. Es ist
sehr gute Kritiken.
Einfach ein Glück. Man merkt den Musikern auch an, was für Glücksgefühle sie haben, miteinander musizieren zu können, und welche verschworene Gemeinschaft auch das Publikum ist. Nach der Premierenoper der Elektra ist geradezu ein eruptiver Applaus. Die wollten einfach klatschen unter jeden Umständen, ja, aber natürlich bei jeder der Qualität dazu. Glücklich. Jeder war froh und glücklich. Ja. Also da sind wir sehr gut weggestartet, und die Festspiele haben einen sehr gute Organisation aufgestellt. Mhm. Das Publikum ist auch sehr diszipliniert. Und sagt auch der Bundesminister Anschober, der Gesundheitsminister, das ist die Benchmark, wie die Festspiele das machen, genauso gehört.
Ja, toll. Ich glaube, das ist ja ganz wichtig für unseren Standort hier und einfach auch als Signal, wie du richtig sagst, geteilte Freude ist doppelte Freude.
So
und
ist es, ja.
Dieses Signal ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Apropos Freude, Optimismus, du bist jemand, der generell, denke ich, also mein Eindruck ist, es einen sehr optimistischen Zugang lebt. Aus dieser ganzen Pandemie heraus sind auch andere Ideen, Konzepte entstanden, Entwicklungen. Was würdest du sagen, was waren denn auch so positive Learnings oder Entwicklungen, die sie ergeben?
Na, erstens mal ist es schon auch ein, wenn auch verzichtbarer, aber doch ein heilsamer Prozess zu erkennen, dass nicht alles selbstverständlich ist, was bei uns ist. Wir haben uns an alles so gewöhnt und waren bei immer noch mehr und noch mehr, immer noch unzufriedener. Und jetzt sind wir drauf gekommen, dass das eben nicht alles selbstverständlich ist und dass man sozusagen auch wieder kämpfen lernen muss und nicht so leicht aufgeben darf. Das ist das eine. Das zweite ist, die Bedeutung der Digitalisierung für unser Land ist extrem. Wir sind ja das best aufgeschlossene Bundesland in Österreich, sogar noch vor Wien im Breitbandbereich. Wir haben eine Flächendeckung von ca. 92%. Und das war natürlich extrem hilfreich. Aber man sieht auch im gesamten Unterrichtsbereich, welche Bedeutung Digitalisierung hat. Und es ist ein interessanter Zufall. Ich habe schon vor einem Jahr den Auftrag gegeben, eine Studie zu erstellen, ob wir Salzburg zum EduTech Hub sozusagen entwickeln können, also zu Educational Technologies, diese Unternehmen, die sich mit digitalisierten Lernbehelfen und Lehrinhalten auseinandersetzen. Und das haben wir auf den Weg gebracht, und das ist jetzt genau das, was wir brauchen. Der dritte Punkt, den ich sehe, ist, dass es eine Bestätigung bringt, wie wichtig Regionalität ist. Wir haben jetzt gerade Bauernherbsteröffnung gehabt. Findet auch statt.
Ja, toll.
Auch eingeschränkt, aber findet statt.
Immerhin.
Und wenn man sieht, wie lokal und regional Lebensmittel produziert werden, wie wichtig das für uns ist, dann ist es auch für uns eine Motivation, noch mehr Kraft dahinter zu setzen, auch den Konsumenten das bewusst zu machen. Und das vierte ist, dass wir schon strategisch uns anschauen müssen, welche Schlüsselindustrien und Schlüsselprodukte halten wir im Land, und setzen sozusagen die Versorgungssicherheit vor die Produktionseffizienz und vor die Kostensituation. Mhm. Wir haben das dramatisch erfahren müssen bei den Masken und Schutzbekleidungen, dass wir einfach nichts gehabt haben, und die Dinge, das sind ja keine maßlos intelligenten Dinge, die in China in großen Massen produziert wurden, waren halt in China eingesetzt, und die ganze Welt wollte diese Ausrüstung haben, und da hat auch die EU schon noch Schwächen bewiesen. Es sind wochenlang von Österreich bezahlte LKW-Züge mit Schutzbekleidung, Schutzmasken in Deutschland festgehalten worden. Und also das waren schon dramatische Situationen. Ja, das heißt, die Wirtschaft hat dann doch relativ schnell in diesen Produktionsprozess aufgezogen, aber ein paar Wochen hat das natürlich auch gedauert.
Man sieht schon, du hast Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Ich habe das Gefühl, das würde jetzt endlos weitergehen. Punkt 2 war das Thema Bildung, Ausbildung, Schule. Du hast selber einen schulpflichtigen Sohn. Du hast also selber erfahren, wie das Homeschooling funktioniert hat. Was ist da in Hinblick auf Herbst zu erwarten? Normales Schulsystem, kann man das jetzt überhaupt schon sagen? Oder?
Na, es wird sicher ein normales Schulsystem wegstarten. Aber wenn dann die Schnupfenzeit kommt, wenn die Kleinen laufende Nasen haben und niesen, dann wird die große Panik ausbrechen. Bei den Pädagoginnen, bei den Eltern und so weiter. Und das haben wir natürlich auch intensiv im Gesundheitsministerium eingespielt. Wir brauchen ja ganz klare Richtlinien, wie in diesen Fällen vorzugehen ist. Denn Homeschooling kann nur ein allerletzter Ausweg sein. Das ist für die Eltern, vor allem für die Frauen, sehr, sehr schwierig. Es ist auch für die Betriebe ein Riesenproblem, wenn die Leute nicht zur Verfügung stehen. Daher, glaube ich, brauchen wir hier einfach klare Richtlinien, wie vorzugehen ist, und Homeschooling kann nur ein letzter Ausweg sein.
Es ist schön zu sehen, dass es so gut geklappt hat, wenn es denn sein muss, ja. Aber natürlich auch die Kinder werden sich freuen, wieder ihre Freunde zu treffen in der Schule und ihre gewohnte Umgebung zu haben. Ausblick Herbst-Winter, wenn man denkt an den Wintertourismus, du bist, glaube ich, selber begeisterter Skifahrer, wenn man jetzt das Szenario Skitourismus überlegt, was denkst du, wie wird sich das heuer darstellen?
Na, ich bin da nicht so skeptisch. Ich habe auch noch im April gesagt, ich habe diese Sommersaison noch lang nicht aufgegeben. Und das war richtig. Ich meine, wir haben es ja nicht genau gewusst, wie die Dinge sich entwickeln. Wir sind dann eine Werbekampagne gefahren, die, glaube ich, sehr gefühlvoll unter dem Thema zum ersten Mal wieder Urlaub und zum ersten Mal wieder Freiheit und so weiter gespielt hat, die sehr gut angenommen wurde. Wir sehen jetzt, dass in den Ferienregionen, also an den Seen, im Gebirge, die Betriebe hervorragend ausgelastet sind. Wir haben viele Orte, in denen die Vorjahreszahlen überschritten werden, also die Juli-Zahlen, und im August läuft auch sehr, sehr gut. Stadt ist ein Problem. Dort ist die Buchungslage nicht gut, muss man ganz ehrlich sagen. Wir konnten es ein bisschen mit den Festspielen abmildern, aber wir sind weit davon entfernt, wo wir eigentlich waren und wo wir sein sollten. Und jetzt kommt sehr viel drauf an, wie der August läuft, wie die Festspiele laufen. Wenn das gelingt, dass wir ohne gröbere Störung, ohne gröbere Vorfälle dieses Programm durchziehen können, dann zeigt sich auch, dass man mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen durchaus ein soziales Leben wieder zulassen kann. Und was wir sehen ist, dass die Hauptproblematik geht von den Bars aus, dort wo laute Musik ist, wo die Leute in Tuchfühlung sozusagen stehen, Körperkontakt haben, wo man auch sehr laut spricht miteinander. Dort haben wir immer wieder Infektionen, weniger in der normalen Gastronomie, und das wird auch, glaube ich, für den Winter die entscheidende Situation sein. Wie geht man in den Liften um? Das hat jetzt sehr gut funktioniert im Sommer, das wird man ähnlich im Winter machen können. Was spielt sich auf den Skihütten ab zum Mittag? Weniger Gäste aufnehmen, vielleicht auch die Öffnungszeiten strecken der Lifte, könnte eine Antwort sein. Und beim Après-Ski muss man halt natürlich schon aufpassen, weil da wissen wir, das ist einfach echt ein Gefährdungsbereich. Und verzichten wir halt mal ein Jahr auf Après-Ski, aber es gibt genug andere Bereiche, einen wunderbaren Winterurlaub in Salzburg zu verleben.
Genau, das sollte auch machbar sein. Genau. Was ist so dein persönlicher Tipp? Hast du einen Geheimtipp im Salzburger Land? Wo sollte man unbedingt auf Urlaub hinfahren?
Das ist eine fast nicht beantwortbare Frage, weil das Salzburger Land hat so viele Gesichter und so viele Schönheiten, egal ob das jetzt die Seen sind, ob es die Berge sind, ob es die schroffen Felsgebiete im Oberpinzgau sind oder die sanften Hügeln im Pongau, ob die eigenständige Tradition im Lungau. Es gibt überall was zu entdecken. Machen Sie es einfach, fahren Sie hin. Das Land Salzburg hat enorm viel zu bieten.
So ist es. Das werden wir gerne machen. Zum Abschluss, du siehst hier Kirschen, unsere Gesprächspartner sind hier, um mit mir Kirschen zu essen. Ist mit dir gut Kirschen essen?
Ja, ich denke schon, ich weiß es nicht, ich muss die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fragen. Ich bin ein bisschen ungeduldig, manches geht mir nicht schnell genug, aber sonst bin ich, glaube ich, ein ganz verträglicher Mensch.
Sehr gut, so den Eindruck habe ich auch gewonnen. Ja, vielen Dank. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, lieber Herr Landeshauptmann,
bitte
lieber
gerne.
Wilfried. Vielen Dank, dass du da warst und alles Gute. Und wir drücken die Daumen für einen erfolgreichen August und einen noch viel schöneren Herbstwinter.
Einen schönen Sommer an alle und natürlich speziell an dich.
Danke sehr.
Danke.
Dankeschön.